Manche Christen fragen sich, warum ihr geistliches Leben stockt, obwohl sie biblische Lehre kennen und aufrichtig an Jesus glauben. Markus 10 verbindet sehr konkret drei Bereiche, die uns auf dem Weg in das Königreich Gottes blockieren können: unsere Ehe, unsere innere Altlast an Gewohnheiten und Traditionen sowie unser Umgang mit Geld und Besitz. In der Begegnung mit dem Sklavenerlöser wird deutlich, dass es nicht um moralische Selbstoptimierung geht, sondern darum, dass Christus selbst an unsere tiefsten Bindungen herangeht und uns Schritt für Schritt durch seine Kreuzes- und Auferstehungskraft ersetzt. Ehe als heilige Anordnung für Gottes ewigen Vorsatz. Wenn Jesus mit den Pharisäern über Scheidung spricht, geht er nicht in die Feinheiten der kasuistischen Auslegung ein, sondern führt hinter alle Notlösungen zurück an den Anfang. Er erinnert, von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Weib geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ehe entsteht in diesem Licht nicht primär aus romantischer Anziehung oder sozialer Zweckmäßigkeit, sondern aus Gottes schöpferischer Ordnung. In 1. Mose 1 bis 2 begegnet uns der Mensch als Ebenbild Gottes und als Gefäß, in dem Gott sich auf der Erde vermehren und ausdrücken möchte. Die Verbindung von Mann und Frau, aus der neues Leben hervorgeht, gehört zu diesem großen Horizont. Gott wollte eine vermehrte Menschheit, durch die er sein Königreich aufrichten und seinen ewigen Vorsatz ausführen kann. Nach Gottes Anordnung geschieht die Fortpflanzung der Menschheit durch die Ehe. Daher steht die Ehe unmittelbar nach Gottes Schöpfung. Wir dürfen die Ehe niemals geringschätzen. In Hebräer 13, 4 heißt es, die Ehe sei in Ehren bei allen. Die Ehe ist heilig und wir müssen sie ehren. Weil die Ehe so nahm an Gottes Schöpfung und Vorsatz steht, wird sie in der Schrift ausdrücklich als heilig bezeichnet. Die Ehe sei in Ehren bei allen, heißt es in Hebräer 13, 4, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Unzucht und Ehebruch stehen damit nicht einfach als moralische Entgleisungen neben anderen, sondern treffen die Mitte von Gottes Ordnung, sie zerstören Treue, sie zerreißen die von Gott gefügte Einheit, sie missachten den Bund, in dem Gott selbst gegenwärtig sein will. Darum spricht Jesus so scharf über Scheidung. Er bezeichnet sie nicht als neutralen Akt, sondern als etwas, das das Werk Gottes antastet, was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Hinter diesen Worten steht eine nüchterne, zugleich tröstliche Sicht, wo zwei Menschen in einen Ehebund treten, ist mehr im Spiel als menschliche Entscheidung, Gott selbst fügt zusammen. Wenn der Herr die Frage der Scheidung so ernst aufnimmt, geht es ihm nicht darum, den ohnehin Schwachen zusätzlich zu belasten. Er legt den Finger auf ein tiefes Missverständnis, wir betrachten Ehe oft als persönliches Projekt, das gelingen oder scheitern kann, und das wir im Zweifel beenden dürfen, sobald es zu schwer wird. Der Sklavenerlöser stellt dem seine Sicht entgegen, Ehe ist zuerst Gottes Werk, das wir mittragen. Das bedeutet nicht, dass jede konkrete Lebenssituation einfach auflösbar wäre oder dass es keine zerstörten Beziehungen gäbe, die nur noch im Gericht Gottes heil werden. Aber selbst dort bleibt die Grundrichtung, Gott steht auf der Seite der Treue, nicht auf der Seite der Beliebigkeit. Dieses göttliche Gewicht könnte uns entmutigen, wenn es bei einem bloßen Ideal bliebe. Doch derselbe Herr, der die Ehe an den Anfang der Schöpfung zurückbindet, ist der, der sein Leben als Sklavenerlöser hingibt, um unser hartes und zerbrochenes Herz zu verändern. Wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben, hinter diesem Satz steht nicht nur Diagnose, sondern auch Hoffnung, was unsere Herzenshärtigkeit verursacht, kann seine Gnade verwandeln. Ehe in Gottes Blickrichtung zu leben bedeutet deshalb vor allem, dass Christus nach und nach unser Ich in uns ersetzt. Wo er unsere Reaktionen prägt, werden harte Worte weniger, bittere Rechnungen werden losgelassen, Treue wird nicht mehr als Leistung gefordert, sondern wächst als Frucht seines Lebens. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie als Mann und Weib geschaffen. Darum wird ein Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen, und die zwei werden ein Fleisch sein, daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll ein Mensch nicht scheiden. Die Ehe sei in Ehren bei allen, und das Ehebett unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Blick auf Ehe als heilige Anordnung Gottes löst uns aus der engen Perspektive persönlicher Erfüllung und führt hinein in einen größeren Zusammenhang. Gott hat unsere Beziehungen in seinen ewigen Vorsatz hineingenommen. Das bewahrt vor Resignation, wenn die Realität hinter unseren Idealvorstellungen zurückbleibt. Anstatt in Schuldgefühlen oder Forderungen stecken zu bleiben, dürfen wir nüchtern anerkennen, wie sehr wir auf die innere Erneuerung durch Christus angewiesen sind. Sein Weg mit uns verläuft nicht über perfekte Rollenbilder, sondern über ein Herz, das sich von ihm berühren lässt. Wo er in uns denkt, fühlt und spricht, wächst eine Treue, die mehr ist als Pflicht, und eine Liebe, die mehr ist als Gefühl, ein stiller Beitrag zum Reich Gottes, der mitten in unserer begrenzten Geschichte seinen Wert behält. Jung und frisch im Geist statt alt und festgefahren. Mitten zwischen der ernsten Rede über Ehe und der aufrüttelnden Begegnung mit dem reichen Mann steht bei Markus eine überraschend zarte Szene. Menschen bringen Kinder zu Jesus, damit er sie anrührte, die Jünger fahren sie an, doch Jesus reagiert scharf: Lass die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Damit zeichnet er eine innere Haltung, ohne die der Weg in das Königreich blockiert bleibt. Es geht nicht um Naivität oder kindliches Verhalten, sondern um ein Herz, das empfänglich, vertrauensvoll und lernbereit bleibt, ein Herz, das sich nicht hinter religiöser Routine und geistlichen Erfolgen verhärtet. Durch dieses Nachsinnen erleuchtete mich der Herr und ließ mich erkennen, dass dies darauf hinweist, dass diejenigen, die auf dem Weg sind, in das Königreich Gottes einzugehen, nicht alt werden sollten. Stattdessen sollten sie jung sein, ja wie kleine Kinder. Vielleicht ist gerade ihre Altwerdung das Schwierigste, womit Christen in Bezug auf den Eintritt in das Königreich Gottes zu tun haben. Alt zu werden im geistlichen Sinn hat wenig mit dem Kalender zu tun, viel aber mit dem Zustand des Herzens. Alt wird, wer sich an frühere Erfahrungen klammert, wer alte Formen verteidigt, als wären sie selbst das Leben, und wer korrigierende, neue Ansprache des Herrn kaum noch an sich heranlässt. Schon die Jünger geraten in diese Haltung, als sie jemandem wehren, der im Namen Jesu Dämonen austreibt, weil er nicht zu ihrer Gruppe gehört. Sie schützen ihre gewohnte Ordnung, aber sie verengen damit unbemerkt das Wirken Gottes. Ähnlich warnend ist das Bild des Manna. In 2. Mose 16 dürften die Israeliten das Himmelsbrot nicht für den nächsten Tag aufbewahren, was liegen blieb, verdarb. So macht Gott sichtbar, wie leicht geistliche Nahrung, die gestern frisch war, morgen schal wird, wenn sie nicht im Heute des lebendigen Umgangs mit ihm steht. Paulus fasst denselben Prozess mit anderen Worten: Wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Er beschreibt eine Spannung, die viele kennen: Äußerlich nimmt die Kraft ab, innerlich kann dennoch etwas Jugendliches wachsen, nicht im Sinn von Unreife, sondern als bleibende Empfänglichkeit für das, was Gott jetzt spricht. In Epheser 4 spricht er davon, den alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist keine moralische Selbstsanierung, sondern das Werk des Christus, der als Sklavenerlöser unermüdlich an unserem Inneren arbeitet. Er legt alte Schichten frei, entlarvt verborgenen Stolz, löst uns von liebgewordenen Mustern und schenkt uns seinen Geist, der wieder weich macht, was hart geworden ist. Wenn Jesus die Kinder in die Arme nimmt und sie segnet, ahnen wir etwas von dieser Bewegung: Er drückt seine Jünger gleichsam in dieselbe Geste hinein. Sie sollen nicht nur sehen, dass die Kinder angenommen werden, sie sollen selber lernen, sich wie diese Kinder tragen und segnen zu lassen. Geistlich jung zu bleiben hängt darum eng mit unserem Umgang mit dem Herrn zusammen, dort, wo wir ihm unser Herz nicht mehr zumuten, mit Zweifel, Müdigkeit, alten Verletzungen, verdickt sich eine unsichtbare Schicht, unter der die Frische des Geistes eingeschlossen bleibt. Wo wir uns dagegen immer wieder seiner Gegenwart aussetzen, auch ohne besondere Gefühle, bekommt der Heilige Geist Raum, die inneren Kristallisierungen zu lösen. Als aber Jesus es sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen. Wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht aufnimmt wie ein Kind, wird dort nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf seine Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Die Warnung vor geistlicher Altwerdung konfrontiert die subtile Versuchung, sich in vertrauten Formen einzurichten und das eigene Verständnis mit Gottes endgültigem Wort zu verwechseln. Zugleich steckt in ihr eine große Einladung: Unser innerer Mensch darf unabhängig vom Lebensalter jung bleiben. Das geschieht nicht durch permanente Veränderung um ihrer selbst willen, sondern dadurch, dass Christus uns immer tiefer in seinen Dienst an uns hineinzieht. Er, der Kinder umarmt und segnet, scheut sich nicht, auch unsere müden, vorsichtigen Herzen in die Arme zu nehmen und neu zu beleben. Wer sein Werk an sich zulässt, entdeckt Stück für Stück eine Freiheit, die nicht an äußere Erfolge gebunden ist, die Freiheit, zu lernen, sich korrigieren zu lassen, neu zu vertrauen und gerade darin immer mehr in die Wirklichkeit des Königreiches hineinzuwachsen. Frei von der Macht des Reichtums durch Christi Ersatz. Der Mann, der in Markus 10 zu Jesus läuft, beeindruckt zunächst. Er kniet vor dem Herrn, er fragt nach ewigem Leben, er kennt und befolgt die Gebote von meiner Jugend an. Doch hinter dieser Frömmigkeit liegt eine Bindung, die ihm selbst verborgen bleibt. Jesus durchbricht die Fassade nicht durch eine theologische Diskussion, sondern durch ein konkretes Wort: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. An diesem Punkt zeigt sich, woran das Herz wirklich hängt. Der Mann geht traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Reichtum ist hier nicht einfach Besitz, sondern Träger von Sicherheit, Identität und Zukunftsgefühl, ein stiller Rivale zu Gott. Wir haben gesehen, dass zwei Dinge, die uns daran hindern können, in das Reich Gottes einzugehen, die Art und Weise sind, wie wir mit der Ehe umgehen, und das Altsein. In 10, 17, 31 sehen wir, dass Reichtum eine weitere Sache ist, die uns hindern kann. Darum erklärt Jesus seinen Jüngern, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Die Jünger erschrecken und fragen, und wer kann dann errettet werden? In dieser Frage liegt ein wichtiges Eingeständnis: Die Macht des Reichtums über das Herz ist stärker, als der Mensch sie aus eigener Kraft durchbrechen könnte. Deshalb antwortet Jesus nicht mit einer neuen Vorschriftenliste, sondern mit einem Satz, der den Blick hebt: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Die Befreiung von der Knechtschaft des Geldes ist nicht primär ein moralischer Kraftakt, sondern eine Frucht des rettenden Handelns Gottes. Im übrigen Zeugnis des Neuen Testaments wird nicht jedem Gläubigen aufgetragen, alles zu verkaufen. Paulus fordert die Reichen in dieser Weltzeit auf, ihr Vertrauen nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss und reich zu sein an guten Werken, freigebig zu sein, mitteilend. Daraus wird deutlich, das Problem liegt nicht im Besitz an sich, sondern in der inneren Bindung, im Vertrauen, das sich an das Geld klammert. Christus selbst ist der, der diese Bindung bricht, indem er uns in seine eigene Haltung hineinzieht, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der Sklavenerlöser, der alles verließ, um uns zu gewinnen, ist unser Maßstab und zugleich unsere Kraft. Wenn er unser Ich ersetzt, verschiebt sich der Schwerpunkt unseres Lebens. Reichtum verliert den Charakter eines Götzen und wird zu einem Mittel, das unter Gottes Herrschaft steht. Geld bleibt wichtig für das tägliche Leben, es fordert verantwortlichen Umgang und nüchterne Planung, aber es bestimmt nicht mehr, was letztlich möglich oder unmöglich erscheint. Wer in dieser Freiheit wächst, kann großzügig geben, ohne sich heroisch zu fühlen, und zugleich mit klarem Gewissen sparen und haushalten, ohne vom schlechten Gewissen getrieben zu sein. Der innere Maßstab liegt nicht mehr im Kontostand, sondern in der Frage, wie Christus durch das, was wir haben, ausgedrückt werden kann. Jesus aber blickte ihn an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Er aber ging, entsetzt über das Wort, traurig hinweg, denn er hatte viele Güter. Und Jesus blickte umher und spricht zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Öhr der Nadel geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber gerieten ganz außer sich und sprachen zueinander: Und wer kann errettet werden? Jesus aber sah sie an und spricht: Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Begegnung Jesu mit dem reichen Mann entlarvt, wie eng geistliche Sehnsucht und materielle Bindung beieinander liegen können. Gerade aufrichtige Gläubige stehen in der Gefahr, ihre Sicherheit unbewusst mehr aus finanziellen Reserven als aus der Treue Gottes zu ziehen. Die Worte des Herrn mögen schmerzhaft treffen, doch sie zielen nicht auf moralischen Druck, sondern auf Befreiung. Wo wir zulassen, dass er unsere verborgenen Abhängigkeiten anspricht, entsteht Raum für einen nüchternen, zugleich großzügigen Umgang mit dem, was uns anvertraut ist. So werden wir nicht zu Verächtern der materiellen Welt, sondern zu Menschen, die ihren Besitz nicht mehr mit sich selbst verwechseln. In dieser inneren Loslösung wird das Herz weit für das Königreich, wir entdecken neu, dass unser eigentliches Vermögen nicht in dem liegt, was wir halten können, sondern in dem, der uns hält. Herr Jesus Christus, Sklavenerlöser, du kennst meine Ehe, meine inneren Gewohnheiten und meinen Umgang mit Besitz besser als ich selbst, und du liebst mich mitten in allem. Ich danke dir, dass du nicht nur Forderungen stellst, sondern mich in deiner allumfassenden Kreuzigung und Auferstehung in ein neues Leben hineinziehst. Erneuere meinen Blick auf die Ehe, damit ich sie als das sehen kann, was du gewirkt hast, und erfülle sie mit deiner Treue, Reinheit und Sanftmut. Bewahre mein Herz vor geistlicher Altwerdung, nimm mir die Härte und die starren Muster und schenke mir eine kindliche, frische Liebe zu dir und zu deinem Wort. Löse mich von der Macht des Geldes, richte mein Vertrauen neu allein auf dich aus und gebrauche alles, was ich bin und habe, zu deiner Ehre und zur Ausbreitung deines Königreiches. Stärke meinen Glauben, dass du fähig bist, mich in allen diesen Bereichen zu tragen, zu verändern und zu bewahren, bis du mich voll in die Herrlichkeit deines Reiches hineinführst. Amen.